haben. Meine Predigten sind nicht so lange. Und es ist ja ein Vorrecht, so empfinde ich das, hier eingebettet zu sein in den Gottesdienst, wo, was der Frank uns alles berichtet hat, was er erlebt hat, was Gott getan hat und tut und was die Kathi erzählt hat und ja, auch die Lieder, die wir zusammen singen können, Gott anbeten. Es ist ja im Grunde ein Vorrecht, in so einer, ja, in so einem Umfeld predigen zu dürfen. Und das will ich jetzt tun. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, normalerweise hören wir diesen Vers oder ähnliche an Beerdigungen oder im November am Ewigkeitssonntag. Dann, wenn wir ja der Verstorbenen gedenken. Aber wie kommt man auf den Gedanken, jetzt, wo die Tage am längsten sind, wo das Leben pulsiert, ein solches Thema zu wählen? Es soll auch gerade nicht jetzt ein schwermütiger Gottesdienst sein. Ich glaube, das war er auch nicht bis jetzt. Und das soll er, ja, er soll auch zuversichtlich bleiben. Aber ich denke, wir haben ein Problem, wenn wir das Sterben, wenn wir den Tod, wenn wir das Altwerden, das Gebrechlichwerden in unserer Gesellschaft so wenig thematisieren. Wir bedenken diese Themen nicht so gerne und schon gar nicht in Bezug auf uns selbst. Vielleicht sind wir gerade an diesem Punkt nicht besonders klug. Aber Klugheit und Weisheit hilft, ein gutes Leben zu führen. Salomo spricht schon in den Sprüchen viel von der Weisheit und er spricht davon, dass Weisheit letztlich ein Segen Gottes ist. Also lasst uns Gott bitten, dass er uns segnet und dass er uns auch segnet mit Klugheit. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist der 12. Vers aus dem Psalm 90. Der Psalm 90, ein Gebet des Mose. Das hat mich schon mal überrascht. Ich wusste gar nicht, dass es auch einen Psalm von Mose gibt. Ich wusste, dass es viele Psalmen von David gibt. Aber es ist auch der einzige Psalm von Mose. Und zu Beginn betet Mose Gott als den einzigen, als den ewigen, souveränen Herrn der Welt an. Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir, wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Es ist gut, wenn Mose das zu Beginn tut, und es ist gut, wenn wir uns immer wieder die Allmacht oder der Allmacht Gottes bewusst werden und Gott als den Herrn der Welt anbeten. Er ist der Ewige. Und vor ihm, so steht hier, sind 1000 Jahre wie ein Tag. Wenn das wirklich stimmt, dann ja, wird deutlich, wie viel größer, wie viel allmächtiger Gott ist im Vergleich zu uns. Und er schenkt Leben und er setzt dem Leben ein Ende. Hier in Vers 3 wusste ich nicht genau, was heißt, es kommt wieder, Menschenkinder. Aber andere Übersetzungen ergänzen noch, du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren. Das heißt es, kommt wieder, Menschenkinder. Also unser Körper wird wieder zur Erde oder zu Staub. Und das unabhängig, ob Erdbestattung oder Verbrennen. Das gibt sich nicht viel. Ich lese weiter im Text. Du lässest sie, also die Menschen, dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost. das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist mal ein besonderer Blick auf unser Leben. Das Leben des Menschen als ein Grashalm, der morgens noch blüht und schon abends verwelkt. Als ein Strom, der unaufhaltsam dem Meer entgegenfließt und sich dann auflöst. Ein Leben, das schnell dahinfährt, als flögen wir davon. Und in der Tat empfinden ja viele von uns, dass die Zeit sehr schnell vergeht. Wir wurden in einen Körper geboren, der in den ersten Jahren wächst und sich entwickelt, der sich dann eine Weile hält, um dann langsam aber sicher zu altern, bis er eines Tages mit dem Tod sein Ende findet. Auf die 70 oder 80 Jahre hier beim Psalmist können wir heute vielleicht noch mal 10, 20 Jahre draufschlagen, aber das ändert nicht wirklich was am Grundsatz. Und manche sterben jünger und andere werden älter, aber letztendlich sterben alle. Die Verse hier in unserem Psalm, die einen Zusammenhang zwischen dem Zorn Gottes und der Vergänglichkeit des Menschen beschreiben, die möchte ich heute nicht auslegen. Ich wusste nicht recht, wie, ehrlich gesagt, aber ich wollte sie trotzdem jetzt nicht einfach weglassen. Denn nur weil ich etwas in der Bibel nicht oder noch nicht verstehe, hat es deswegen ja trotzdem eine Bedeutung. Also lasst uns nun gemeinsam bedenken über unser Altwerden, darüber, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Für mich ist es ein Phänomen, dass wir unser ganzes Leben lang diesen natürlichen Lebensverlauf ja beobachten können und trotzdem so wenig realisieren, dass wir ein Teil davon sind. Die Alten, das sind ja immer die anderen. Hier mit der Brigitte Keller, wir haben uns mal unterhalten, ne? Hast du gesagt, ne? Nee. Also gefühlt, ne? Denkt mal, die Alten, das sind ja immer die noch älter sind. So, ne? Und das, da kann man auch 90 sein und dann, wenn man noch fit ist, ne? Und dann denkt man, ja, die Alten, das sind die noch älter sind. Ja, und das ist ein Phänomen, weil wir alle haben oder hatten ja Großeltern, wo wir gesehen haben, dass die gebrechlicher werden und etliche von denen sind ja auch schon gestorben. Also es wäre wirklich unklug, vor diesen von Gott gegebenen Naturgesetzen die Augen zu verschließen. Und so möchte ich, ja, wenn es knackt, irgendwann wird es immer schlimmer, gell? So ist die Erfahrung.
Weiter. Muss ich da? Ja, gut. So. Und so möchte ich euch in einige Aspekte mit hineinnehmen, die ich als kluge Reaktion auf die Tatsache unseres endlichen Erdenlebens sehe. Aber letztlich kann nur Gott einem jeden persönlich zeigen, was klug ist. Und deshalb empfehle ich, dass jeder letztendlich für sich betet. Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde. Ich habe mal 6 Punkte beschrieben, wohl wissend, dass es noch viele weitere gibt. Punkt 1. Gott sei Dank, dass der Mensch, dass er das menschliche Leben begrenzt hat. Denn das Leben ist ja nicht nur schön. Und für manche Menschen in manchen Zeiten ist das Leben eher schwer. Und wie gut ist es dann zu wissen, dass die Zeit auf der Erde ein Ende hat. Und in Kombination mit der Zuversicht, die wir Christen haben, auf ein ewiges Leben bei Gott, ist das eine wirklich gute Aussicht. Und selbst mir, der ich gerne lebe, der ich finde, dass ich ein gutes Leben habe, ist es manchmal ein Trost, dass das alles hier auf der Erde einmal ein Ende haben wird und dass ich mal ein Ende haben werde. Und wie viel mehr wird es zum Beispiel Christen gehen, die Verfolgung erleiden wegen ihres Glaubens oder die im Gefängnis sind oder Menschen, die in Krieg leben müssen oder Menschen, die permanent Hunger leiden müssen, dann ist ja die Aussicht, dass das Leben hier ein Ende findet, eine gute Aussicht. Punkt 2. Nutzt die Zeit. Paulus schreibt an die Epheser in Epheser 5. Achtet also darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern als weise Menschen. Nutzt die Zeit, so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Wenn wir bedenken, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist, ist es meines Erachtens eine logische Folgerung, dass wir diese Zeit sinnvoll nutzen und sie nicht verplempern. Ich glaube nicht, dass dieser Appell von Paulus uns unter Leistungsdruck setzen will. Aber ich glaube schon, er will uns bewusst machen, dass unsere Zeit, die wir haben, kostbar ist. Und es liegt ja zu einem großen Teil in unserer Verantwortung, wie wir diese Zeit verbringen. Deshalb lasst sie uns gut nutzen. Manch einer hat im Rückblick schon bereut, was er alles nicht gemacht hat. Oder hat bereut, welche Entscheidungen er getroffen hat oder wie er seine Zeit verbracht hat. Aber jeder von uns, der hier sitzt und steht, hat ja noch Lebenszeit vor sich. Wir haben alle noch Zeit vor uns, die wir nutzen können. Also lassen wir uns von Paulus ermahnen, wenn er schreibt, achtet also darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern als weise Menschen. Nutzt die Zeit, so gut ihr könnt. Punkt 3. Eine Konsequenz aus unserer Endlichkeit könnte sein, dass wir versuchen, unsere Beziehungen in Ordnung zu halten, beziehungsweise in Ordnung zu bringen. Niemand weiß, wann sein letztes Stündlein schlagen wird und auch nicht, wann das letzte Stündlein des anderen, mit dem ich vielleicht noch etwas offen habe. In Römer 12, Vers 21 sagt Paulus, ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Das ist nicht immer einfach, das wissen wir. Und wenn Verletzungen geschehen sind, ist das manchmal auch nicht mit einem Gespräch oder mit einem Gebet getan. Aber dass Beziehungen sich verbessern lassen und sogar Versöhnung möglich ist, das erleben wir immer wieder. Und das bietet Gott uns an. Es lohnt sich, Verbitterung loszulassen und Frieden zu suchen. Meine Frau Simone macht gerade eine Ausbildung zur Betreuungskraft für alte Menschen und hat gerade letztens gelernt, dass in der Demenz auch lange zurückliegende Traumata zurückliegende Traumata oder auch lange zurückliegende Verbitterungen wieder hochkommen können und sie dann zur Belastung werden. Aber dann kann man kaum noch etwas daran machen. Und deshalb lasst uns jetzt unsere Beziehungen bereinigen und Frieden schließen, solange wir noch können. Punkt 4. Das Haus bestellen. Vor circa 3 Monaten sind mein Onkel und meine Tante, beide um die 90, in ein Altersheim umgezogen. Das war ein schwerer Schritt für sie. Aber sie hatten schon Monate vorher gemeinsam die Entscheidung getroffen, dorthin zu gehen. Mein Cousin, der nun zusammen mit seinen Geschwistern das Haus leerräumen muss, sagte mir: Die Eltern haben ihr Haus wirklich gut bestellt. Da war viel geordnet und vorbereitet. Das ist uns eine große Hilfe. Der Ausdruck, das Haus bestellen, war mir auch nicht so geläufig. Hab dann gelesen, der stammt aus Jesaja 38. Ich lese uns diesen Vers vor. Zu der Zeit wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn Amots, kam zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Unser Haus bestellen. Was? Ja, wie kann das aussehen? Ich möchte es mal so formulieren. Es heißt, unser Vermächtnis so hinterlassen, dass unsere Kinder und die, die nach uns kommen, zumindest die Chance haben, es in Frieden zu übernehmen. Dass wir ihnen kein Chaos hinterlassen, weder materiell noch persönlich. Ich finde ein Testament hilfreich. Aber wir müssen auch nicht alles regeln. Alt werden heißt auch, nach und nach Verantwortung abgeben. Das ist auch Erleichterung, finde ich. Meine Mutter, mein Vater ist ja vor ein paar Jahren schon gestorben, meine Mutter wohnt nebenan. Ja, sie bringt uns manchmal Sachen rüber. Dann kommt sie mit einer Kiste und sagt: Ich habe mal wieder was aussortiert. Ich brauche das nicht mehr. Macht damit, was ihr denkt. Ich finde, sie macht es gut. Nach und nach sortiert sie die Sachen aus, sagt: Ich brauche das nicht mehr. Aber sie macht sich auch keinen großen Kopf, also dass sie jetzt alles entscheiden muss, sondern sie stellt mir das hin und sagt: Du machst damit, was du denkst. Und ich finde das gut. Eltern haben lange Zeit viel Verantwortung für ihre Kinder getragen. Und am Ende tragen die Kinder Verantwortung für ihre Eltern. So wie ich das sehe und in der Bibel lese, hat Gott es so gestiftet. Und deshalb soll es auch so sein und sollen wir uns bemühen, ja, auch diese Verantwortung, ich sehe mich jetzt mal als Kind, dann auch zu tragen, so gut es geht. Punkt 5. Wir können nichts mitnehmen, sagt der Volksmund. Und ich möchte ergänzen, wir brauchen auch nichts mitnehmen. Im Himmel ist alles da, was wir brauchen. Jesus sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. Nicht Schätze sammeln, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Jesus ermahnt die Jünger und auch uns immer wieder, uns nicht ans Geld zu hängen, nicht an materielle Güter zu hängen. Und doch passiert es uns immer wieder. Ich denke, das ist ein Ringen, was normal ist, auch im Leben. Und ich bin aber sehr froh, dass Jesus mir beisteht und dass Jesus uns beisteht, wenn wir da ringen darum, den richtigen Weg zu finden und zu gehen. Wir können nichts mitnehmen und unsere Kinder übrigens auch nicht. Dieses Bewusstsein kann uns helfen, unsere Prioritäten besser zu setzen. Zum Schluss, Punkt 6, möchte ich noch einmal kurz den Blick aufs Altwerden richten und uns fragen, was trägt uns bis ins hohe Alter? Nicht die Gesundheit, denn sie wird im Alter in aller Regel angegriffen. Nicht unsere Leistungsfähigkeit, denn sie lässt nach. Nicht unser Erfolg aus früheren Zeiten. Und man könnte die Liste noch fortsetzen. Aber was trägt uns? Menschen, die sich umeinander kümmern. Das trägt. Eine Gemeinde, in der man sich gegenseitig unterstützt. Das trägt. Unsere Beziehung zu Jesus und seine Beziehung zu uns, die trägt uns schon heute und die wird uns auch in Zukunft tragen. Gottes Liebe und seine Gegenwart, die trägt uns doch schon heute und die wird uns auch in Zukunft tragen. Ich bete noch mit uns. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns versorgst. Danke, dass du uns trägst. Danke, dass unser Leben in deiner Hand ist. Und so bitten wir, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen.
Wir singen jetzt gemeinsam das Segenslied.